Sie forschen als Soziologin zu Ehrenamt und Freiwilligendiensten im Spätkapitalismus. Können Sie zu Beginn erläutern, welche Funktion Freiwilligendienste in unserer Gesellschaft spielen?
Ganz grundsätzlich muss man sagen, in allen Gesellschaften spielt freiwilliges Engagement, soziales Engagement natürlich eine ganz zentrale und große Rolle und ist erstmal ja auch etwas total Begrüßenswertes, ne, dass Menschen sich quasi unbezahlt jenseits der Erwerbsarbeit für andere, für konkrete Gruppen, für die Nachbarschaft einsetzen. Womit wir uns in unserer Forschung beschäftigen, ist tatsächlich die Frage, an welchen Bereichen aber dieses so positive und ja auch quasi Solidarität und Gemeinschaft stiftende kippt, weil wir es eigentlich mit der Ausbeutung unbezahlter Arbeit zu tun haben. Das heißt, interessant wird das Thema jetzt in problematischer Hinsicht dann, wenn es quasi nicht zusätzliches Engagement ist, sondern Bereiche der Infrastruktur, der sozialen Daseinsvorsorge, die eigentlich ein professionelles öffentliches Angebot bräuchten, wenn die über unbezahlte Freiwilligenarbeit abgedeckt werden. Das erleben wir in Bereichen der Alten- und Krankenpflege, das erleben wir aber auch in der Kinderbetreuung, zum Beispiel in der Ganztagsbeschulung. Das erleben wir also in ganz unterschiedlichen Bereichen, lokal, auch in der Infrastruktur, sagen wir mal von Bibliotheken, die dann von Ehrenamtlichen weiterbetrieben werden, wenn die öffentlichen Mittel gekürzt werden und so weiter. Das heißt, wir können für die gegenwärtige Situation sagen, dass im Gegenwartskapitalismus unbezahlte Arbeit immer schon eine zentrale Rolle gespielt hat. Wir kennen das aus den geschlechterpolitischen Debatten, auch unbezahlte Arbeit im Haushalt. Und wir müssen den Blick ein bisschen mehr dahin richten, dass wir eben auch außerhalb des Haushalts viel unbezahlte Arbeit haben, die ausgebeutet und in Dienst genommen wird. Und in dieser Hinsicht, da werden dann Freiwilligendienste, da wird freiwilliges Engagement problematisch, ohne zu sagen, jedes Ehrenamt oder jede Freiwilligenarbeit ist jetzt per se zu kritisieren.
Sie beschreiben gerade Aufgaben oder auch Tätigkeitsfelder, die ja in die Reichweite eines Wohlfahrtsstaates fallen. Mhm. Inwiefern lässt sich denn auch ein Abbau des Wohlfahrtsstaates gerade so mit der Neoliberalisierung in den letzten 30 Jahren beobachten, der vielleicht auch diesen jetzigen Zustand auch so produziert hat?
Auf jeden Fall ist es eine politisch gemachte Situation, da würde ich unbedingt zustimmen, in der eben die Nachfrage nach unbezahlter freiwilligen Arbeit steigt. Das hat einerseits damit zu tun, dass wir tatsächlich Kürzungen in zentralen Bereichen haben, auch beispielsweise in der Krankenbetreuung und Krankenpflege. Also Menschen werden früh entlassen und müssen dann zum Beispiel zu Hause gepflegt und versorgt werden. Es würde zu kurz greifen, zu sagen, es ist jetzt allein wohlfahrtsstaatlicher Wandel oder der Abbau von Sozialleistungen, zumal wir in zentralen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel der Kinderbetreuung oder auch der Ganztagsbeschulung, aber auch der Altenpflege, durchaus auch so etwas wie einen Ausbau des Wohlfahrtsstaates haben. Aber man muss dazu sagen, ein Ausbau, der eben nicht mit den Bedarfen Schritt hält, in einer alternden Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der sich Familienverhältnisse verändern. Das heißt, wir haben eine wachsende Sorgelücke, die dann eben gleichermaßen durch Sozialabbau, durch neue Bedarfe und durch veränderte Ansprüche, zum Beispiel auch in der Kinderbetreuung, entsteht. Und die Frage ist halt, wie wird diese Sorgelücke geschlossen? Und hier spielt natürlich eben auch eine große Rolle, dass zumindest im Westen das lange etablierte Modell, eine Hausfrau oder eine Frau, die nur wenige Stunden arbeitet und sich um die Familie kümmert, um die ältere Generation kümmert und auch noch einem Ehrenamt nachgeht, dass dieses Modell zunehmend ausstirbt und dann stellt sich, auch wenn Frauen weiterhin natürlich den größeren Teil der Sorgearbeit übernehmen, aber stellt sich die Frage nochmal neu, wer leistet die im Kapitalismus so zentrale unbezahlte Arbeit? Und an dem Punkt stehen wir heute und da spielt dann die Freiwilligenarbeit oder das ehrenamtliche Engagement eine zentrale Rolle. Zugleich ist es nicht total neu. Wir wissen, was mit den Zivildiensten passiert ist, dass Zivildienstleistende in der Vergangenheit in wichtigen Feldern zentrale Aufgaben übernommen haben, die ohne die Zivildienstleistenden gar nicht funktioniert hätten. Obwohl, und das ist eben zentral dann auch heute für die Freiwilligendienste oder das freiwillige soziale und ökologische Jahr, die müssen eigentlich arbeitsneutral gestaltet sein, also zusätzlich zu den professionellen, regulär entlohnten Arbeitskräften. Faktisch können wir in verschiedenen Bereichen zeigen, dass sie gerade nicht zusätzlich sind, sondern als Entlastungsressource genutzt werden.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte, Freiwilligendienste verpflichtend für junge Menschen einzuführen, also auch wieder zurückzugehen zum Zivildienst, den es mal gab. Und daran gab es einige Kritik, auch von Seiten der Bundesregierung, die im Koalitionsvertrag selbst auch vorsieht, die Bedingungen für Freiwilligendienste auszubauen. Was sieht die Bundesregierung für Verbesserungen vor und was wurde auch bereits umgesetzt?
Ich würde vielleicht erstmal auf den Vorschlag eingehen wollen, was daran problematisch ist, ein Pflichtjahr zu fordern. Es ist tatsächlich höchst fragwürdig, jetzt gerade im sozialen Bereich Menschen zu Tätigkeiten zu verpflichten, wo andere auf ihre Sorge angewiesen sind und von ihnen abhängig sind. Also das ist quasi, würde ich sagen, eine Haltung, die man nicht über eine Pflicht erzeugen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, ein solcher Vorschlag in der aktuellen Situation, und so ist er zumindest von den Befürwortenden auch aufgegriffen worden, dient genau dazu, sozusagen eine sehr, sehr kostengünstige Arbeitsressource zu erzeugen unter Bedingungen, wo wir eigentlich mehr professionelle Kräfte und eine Aufwertung sozialer Arbeit und sozialer Pflege bräuchten. Die Verbesserungen im Freiwilligendienst betreffen vor allem natürlich die Bezahlung, die ja gerade nicht als Bezahlung, sondern als Aufwandsentschädigung und Taschengeld angelegt ist und nach meinem Wissen auch die Stärkung des Bildungscharakters. Ich denke, einerseits ist es extrem wichtig, hier an den Bedingungen anzusetzen. Das betrifft die Höhe des Taschengeldes, also es ist ja auch als solches gerahmt oder als Aufwandsentschädigung und gerade nicht als Bezahlung, die zumindest in Teilen zur Folge haben, dass man sich dieses Jahr leisten können muss. Das ist ein zentraler Punkt. Ein anderer Punkt ist die Stärkung der Bildungskomponente, gerade eben in den freiwilligen sozialen Jahren und beim Bundesfreiwilligendienst für die unter 27-Jährigen. Also tatsächlich weniger sozusagen die freiwillige Arbeit als Ressource, sondern auch die freiwillige Arbeit als Lern- und Entwicklungsdienst. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass allein eine Veränderung der Rahmenbedingungen innerhalb der Freiwilligendienste ein ganz zentrales Problem nicht löst. Denn wir wissen auch aus unseren Interviews mit Menschen im Bundesfreiwilligendienst, dass sie sich häufig an den konkreten Einsatzstellen ausgebeutet und nicht wertgeschätzt fühlen, weil sie faktisch ganz regulär als Arbeitskräfte eingeplant werden. Und die Freiräume, die genau ein solcher Lern- und Entwicklungsdienst haben sollte, dass die im Alltag faktisch nicht existieren und dass auf sie auch ein Druck ausgeübt wird, als hätten sie ganz reguläre Arbeitsverträge, ohne dass sie die Arbeitsrechte und die Bezahlung regulärer Arbeitskräfte teilen. Das heißt, ich glaube, wenn wir jetzt nur anfangen, die Bedingungen, zum Beispiel sagen wir mal die Aufwandsentschädigung zu verbessern, dann sind wir aber immer noch an einem Punkt, dass wir natürlich immer, es hier darum gehen wird, dass es Aufwandsentschädigungen sind. Die werden immer unter dem Mindestlohn liegen. Es wird immer kein reguläres Arbeitsverhältnis sein, womit ja auch bestimmte Rechte und auch Schutzrechte verbunden sind. Und ich glaube, dass wir unter den Bedingungen, zum Beispiel mit einer erhöhten Aufwandsentschädigung, eher das Problem kriegen, dass wir sowas wie einen zweiten Arbeitsmarkt schaffen, wo Menschen deutlich unter Mindestlohn zentrale Aufgaben der Daseinsvorsorge und Versorgung übernehmen. Das heißt, wir brauchen parallel zu den Verbesserungen der Bedingungen in den Diensten, aber auch eine Veränderung der Organisation professioneller sozialer Dienstleistungen und sozialer Sorge. Und das heißt eben in den Bereichen, wo wir eben auch eklatanten Fachkräftemangel haben, wie zum Beispiel der Kranken- und Altenpflege, diese Berufe aufzuwerten und endlich ordentlich zu bezahlen.
Sie haben jetzt gerade auch gesagt, man muss es sich leisten können, einen Freiwilligendienst. In dem Statement, das mir zugesendet wurde vom Bundesministerium für Familie, ging es genau darum, dass es eben auch hieß, dass dieses Taschengeld gar nicht so gedacht ist, dass es die Lebenserhaltungskosten decken kann, weil es dafür niemals reichen wird. Und es ist auch gar nicht so angelegt. Das heißt, das Konzept erfordert im Grunde ja, dass man zu Hause wohnt und von da aus diesen Freiwilligendienst noch macht. Warum werden da aber trotzdem die Zugänge nicht vereinfacht?
Naja, das ist natürlich eine finanzielle Frage auch, ne? Also die Frage, wie viel Geld möchte man dafür in die Hand nehmen, das ist ein ganz zentraler Punkt. Also ich würde sagen, das ist letztlich der ausschlaggebende Punkt. Auf einer anderen Ebene, das ist das, was ich angesprochen habe, jetzt nur zu sagen, man soll quasi die Aufwandsentschädigung erhöhen, behält das Problem, dass wir quasi hier sowas wie eine monetarisierte Freiwilligenarbeit haben, die an die Stelle regulärer Lohnarbeit tritt. Und da in diesem ambivalenten Spektrum muss man natürlich nach Lösungen suchen. Aber ich glaube, im Moment ist es so, dass wir definitiv zeigen können, und das sagen auch verschiedene Dokumente und Vereinbarungen zur Förderung von Freiwilligenarbeit, dass sie explizit als Ressource eingesetzt wird. Und das ist einfach der grundlegend falsche Ansatzpunkt.
Jetzt leben wir momentan in Deutschland mit einer Inflationsrate vom Mai, die bei 7,9% liegt. Diese Aufwandsentschädigungen im Freiwilligendienst werden kein bisschen angehoben. Sie haben jetzt gerade schon dargelegt, warum das natürlich auch wieder was Problematisches in sich hat. Was ich mich frage, ist, warum diese Situation von Freiwilligen medial so gar nicht thematisiert wird. Also wieso bleibt da diese prekäre Arbeit und das vor allem unter jetzigen Zuständen so unwidersprochen?
Weil sie nicht als Arbeit gesehen und gerahmt wird. Also ich glaube, überhaupt zu sagen, hier wird prekäre Arbeit geleistet, ist schon ein Rahmen, ist schon ein Framing, was nicht in der Debatte dominiert. Die Rahmung, mit der wir auch immer wieder konfrontiert sind, wenn wir das Problem der Ausbeutung von freiwilligen Arbeit ansprechen, ist die, dass Ehrenamt, das soziales Engagement, das freiwilliges Engagement etwas ganz, ganz Kostbares ist und dass Freiwillige Helden und Engel sind und dass sie zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. Und ich glaube, gerade diese, man könnte fast sagen, Sakralisierung der Freiwilligen hat eine ganz starke Kehrseite. Ich glaube, Verdi hatte das mal in irgendeiner Kampagne, wo es auch darum ging, dass sie gesagt haben, Engel und Helden brauchen keine Tarifverträge. Also man könnte sagen, diese Rahmung des Ganzen spricht eben den Arbeitscharakter ab. Und dann ist das, was Sie sehen, keine prekäre Arbeit, sondern ein freiwilliger Dienst, der netterweise noch mit einem Taschengeld vergolten wird. Also es ist tatsächlich eine Frage der Rahmung. Und das Problem entsteht aber dadurch, dass die Leute in ihrem faktischen Arbeitsalltag, den sie dann als Freiwillige haben, oft wie ganz reguläre Arbeitskräfte behandelt werden. Und das ist das Spannungsfeld hier.
Den Freiwilligen ist es ja dann meist zu Beginn meistens gar nicht so bewusst und da schafft sich dann erst so ein Bewusstsein über das Jahr. Was ich mich so frage jetzt zuletzt ist, es könnte ja auch eine Organisierung von Freiwilligen geben. Da ist natürlich das Problem, dass Freiwilligendienste so in der Regel in etwa ein Jahr dauern. Aber wie könnte dennoch irgendwie eine gemeinsame Organisierung oder vielleicht auch so eine Art Klassenbewusstsein für die Freiwilligendienstleistenden aussehen?
Ich glaube, das ist total schwer zu erzeugen aus unterschiedlichen Gründen. Den einen haben Sie angesprochen, es ist eine Lebensphase. Viele derjenigen, die dann tatsächlich zum Beispiel auch ein freiwilliges soziales Jahr machen, haben die Möglichkeit, es aus finanziellen Gründen zu tun. Da ist das Taschengeld dann vielleicht wirklich zusätzlich, weil sie noch zu Hause leben und auch über die Eltern mitversorgt werden. Und da ist es, glaube ich, extrem schwierig. Aber wir können aus der Vergangenheit sagen, wenn überhaupt organisierte Kritik oder auch gewerkschaftliche Vertretung irgendwo angesetzt hat, dann war es an den Freiwilligendiensten, weil die eben doch auf eine Weise auch reguliert und verrechtlicht sind, dass sie auch Ansatzpunkte für eine konkrete Kritik existieren. Viel schwieriger sind diese ganzen verstreuteren Bereiche, wo wir durchaus eben auch monetäre Aufwandsentschädigungen haben, wo Menschen unter ganz schwierigen Bedingungen, das haben wir auch in der Unterstützung für Geflüchtete gesehen, faktisch die Aufgabe von Sozialarbeiterinnen übernehmen. Und hier sehen wir, dass ein Wesensmerkmal der freiwilligen Arbeit ist, dass Menschen aufhören und gehen können und dass das ein zentraler Unterschied zur Lohnarbeit ist. Das heißt, dass wir erleben, und das haben wir auch gerade in der Unterstützung von Geflüchteten gesehen, wo viele auch nach großer Überlastung dann auch mit einer gewissen Erschöpfung ausgestiegen sind, wenn Menschen mit den Bedingungen ihres Engagements so unzufrieden werden, dann wählen sie eher den Exit, also den Austritt, als die Organisierung und die Kritik. Und das hat was mit der Struktur freiwilliger Arbeit zu tun. Und das macht es extrem schwer, in diesem Feld eine Selbstorganisierung anzustoßen. Und deswegen halte ich es A für total zentral, dass Gewerkschaften das Thema auch über die Freiwilligendienste hinaus für sich entdecken, zu sagen, es ist Arbeit hier und hier arbeiten Menschen ohne Arbeitsrechte. Und dass zudem, und das haben wir auch versucht, dann auch mit unseren Forschungsergebnissen Kontakt gesucht wird, zum Beispiel eben auch zu den Wohlfahrtsverbänden, also zu den Trägern, die in vielen Einrichtungen verantwortlich sind, wo Freiwillige tätig sind.